Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick und mir vis-à-vis sitzt der Tobias Wedermann, der Fußballchef vom Blick. Und ich bin total froh, dass ich hier nicht vor verschlossenen Türen gestanden bin, weil letzte Woche hat ja mein Chef mit dem Chef und meinem Chef zusammen einen Podcast gemacht und das war mega super gewesen. Und da habe ich gedacht, vielleicht werde ich gerade ersetzt, aber man hat mich heute nochmal reingelassen. Danke.
Ja, willkommen zurück. Schön, bist du zurück. Nicht nur ich freue mich, wahrscheinlich auch ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich vermisst haben, schmerzlich vermisst haben. Ich habe versucht, alles zu geben. Mit Pascal Schürpf und dem Emanuel Giss ist mir das, glaube ich, recht gut gelungen. Aber ich freue mich sehr, bist du wieder zurück. Wie sind deine Ferien gewesen?
Meine Ferien sind super gewesen. Wir haben es gerade vorher davon gehabt, dass du mich gar nie irgendwie kontaktiert hast und so. Also es war wirklich wie eine Ferien gewesen. Mega toll gewesen. Und letzte Woche habe ich wirklich gar nicht so Fußballbinger im Zelt gesehen und habe das Handy einmal am Tag angeschaut. Das war toll gewesen, aber ich habe mich gestern probiert, reinzufuchsen.
Du hast doch immer wieder, also du bist ja bekannt dafür, dass du dich immer ein bisschen schlechter verkaufst. Aber du hast ja immer wieder mal im Gruppenchat von unserem Team mal eine kurze Analyse oder einen kurzen Spruch zum Spiel. Gefühlt jedem Spiel. Also okay. Ob es jetzt Topspiel oder Europa League oder Champions League Quali, du bist immer irgendwie mal dabei gewesen.
Ja, also ich muss sagen, die Europacup-Spiele, aber die sind halt schon vorbei, mhm. die habe ich eigentlich fast alle geschaut.
Street Rap ist auch gewesen?
Nein, die habe ich ausgelassen. Ich habe etwas anderes gemacht, ich war im Berner Oberland gewesen, über das Wochenende, das ist auch ein bisschen wie Street Parade.
Gut. Ich bin auch nicht gewesen.
Also bist nicht gebucht worden?
Für die, die sich wundern, wieso ich so einen roten Kopf habe, für die, die im Video schauen, ich bin gerade Tennis spielen, lang und schlecht geschützt und nicht an der Super League.
Ja. Wir haben uns doch jetzt darauf geeinigt, dass es die Beleuchtung ist vom Studio.
Ja, Beleuchtung, die rote Beleuchtung im Hintergrund. Nein, also der Chef vorher in der Kantine hat gesagt, ich sehe also schon ein bisschen rot.
Okay.
Rot unterwegs. Aber komm, wenn wir schon bei Rot sind, in Alarmstufe Rot-Bereich, Krisenherd von der Liga, oder, was fast ein mein Favorit wäre, wir gehen zu FC St. Gallen und Thun, wo das Nonplusultra am Schweizer Fußball sind aktuell.
Wie von uns vorausgesagt, St. Gallen haben wir schon Ende letzte Saison geschrieben, werden ohne Stürmerprobleme in die Saison reinstarten und die Liga niederbomben.
Ja.
Und so ist es gekommen.
Ja, also wir haben auch den Enrico Massen sehr weit vorne in unserer Flugparade gehabt von den Trainern.
Ja.
Aber kann immer noch alles passieren.
Aber wir haben immerhin diesmal der Thomas Häberli, der so zweimal auf Nummer 1 geschafft hat, diesmal hat es ihn verwünscht. Genau. Nein, komm, wir gehen doch zu St. Gallen.
Ja. Oder? Mhm.
Alessandro Vogt, du hast vorher noch Fotos von ihm angeschaut.
Nein, ich habe vor allem nochmal die Zusammenfassung gegen Winterthur angeschaut, weil es ist schon, ich muss sagen, in dem Jahr, wo ich jetzt beim Blick arbeite, es hat selten jemand für so schnell, für so viel Begeisterung gesorgt wie Alessandro Vogt. Also es gibt da Leute, die haben schon Wette abgeschlossen, wenn sie das erste Nationalspiel wird sein in nächster Zeit und sind mega begeistert und alle fragen sich so ein bisschen, wo ist der vorher gewesen? Das hast, glaub, du mich auch vorher gefragt. Wo ist der vorher gewesen? Wieso?
Also U21 schon gesehen, oder?
Ja, aber man hat das Gefühl, er hat jetzt nicht den organischen Weg genommen, so mal angetastet, sondern er ist jetzt einfach plötzlich da und begeistert alle.
Hey, und als ich ihm zugeschaut habe, habe ich mir, also ich jetzt, wir wollen jetzt nicht der 20-Jährige gerade zum kommenden Nummer 1,
wo?
Zur kommenden Nummer 1, also wir wollen der 20-Jährige zur kommenden Nummer 1 im Schweizer Sturm schwätzen. Aber ich habe mich spontan gefragt, wann hat die Schweiz je so einen Stürmer gehabt, das Stürmerprofil. Also so, er ist gross, oder? 1,88. Er ist muskulös. Also gross haben wir schon gehabt, Marco Streller. Aber Marco Streller ist der grosse Schlags gewesen. Und eher Typ Stürmer, der dann gerne mal auf links raus ausgewichen ist, um dann Alex Vredenball anzulegen. Und er ist so der Typ wirklich Neuner. Also so klassisch, oder? Wo man ja mal vor 15 Jahren gesagt hat, ja, die sterben eh aus, die braucht niemand mehr, shootet ohne Sturm. Und inzwischen haben alle doch wieder gerne einen vorne. Und von dem her ist es schon ein mega spannendes Profil.
Ich habe das Gefühl, wir haben die Diskussion auch schon mal beim Lars Villiger oder gewisse haben die geführt, so spannendes Profil und wir haben jetzt unseren Haaland und so. Und seitdem ist jetzt noch nicht mehr viel passiert, ist jetzt aber leider auch verletzt. Aber ich finde schon, er hat etwas und halt wie ein Stürmer so ist mit Selbstvertrauen, wo mal, wenn es läuft, das hast du gegen Winterthur wirklich auch gesehen, dann läuft es einfach. Also, der hat die Unbekümmertheit, das Selbstvertrauen, das ein Stürmer einfach braucht, zum performen. Und der nutzt sein Momentum gerade sehr, sehr, sehr stark aus. Und der Körper, wie er den einsetzt,
ja, also,
top.
Genau, bei dem Goal, wo der Lukas Görtler gerade noch nebendran steht, oder? Und dann so im letzten Moment noch auf die Seite geht, habe ich gedacht, wie viele 20-Jährige, die ihr das dritte oder wie viele Spiele in der Super League machen, nehmen den Ball dem Captain weg, in Anführungszeichen. Ja. Also du musst schon, also entweder hat er ihn gar nicht gesehen, ist auch gut als Stürmer, wenn du sozusagen...
Das fünfte Super League-Spiel.
Ja, das fünfte, Entschuldigung.
Zweimal eine Minute gemacht.
Ne? Ja, gut, also.
Ja. Eigentlich, ja.
Ja. Also, habe ich gefunden, okay, das ist ein gesundes Selbstvertrauen, oder er kann wirklich sich so, er fokussiert sich so auf den Ball und aufs Goal, dass er das gar nicht sieht. Und Lars Villiger, ja, ist ein ähnliches Profil, aber dort habe ich so gefunden, der Hype ist schon auch ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden.
Ist der Notgebrochen?
Ja, er hat jetzt nicht, also man hat bei ihm schon gesehen, okay, der hat Ansätze, aber dort hat eigentlich schon der Ansatz irgendwie wie gelenkt, oder? So, also weil man gefunden, ja, der ist interessant und endlich mal ein junger Schweizer Stürmer. Und ich habe das Gefühl, der Lars Villiger wird seinen Weg auch irgendwie machen, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach wie ist, weil es gerade läuft, oder? Aber ich habe das Gefühl, der Alexander Vogt ist wie ein Schritt weiter schon in der Entwicklung. Aber eben, wir tun ihn jetzt aufzuschassen, wir einfach dann, wenn er dann 10 Match kein Goal schießt, tun wir dann, glaube ich, das Kanön nicht auf die Führer holen und sagen, das ist jetzt, oder machen wir das denn?
Du hättest mit einem, der, glaube ich, in der ersten Runde 3 Debütanten den schlechtesten im Spiel gemacht hat. Aber nein, grundsätzlich sind wir ja nicht so böse, wie uns alle immer finden.
Ja, aber es ist wirklich, also es ist schon eben der, halt der Körper, den er hat und die Technik, die Schusstechnik. Und es sind relativ, wie soll ich sagen, es sind so einfache, also es sind nicht einfache Aktionen, aber es sind klare Aktionen. Also er macht eine Aktion, er weiss, was er in dem Moment will machen, oder? Und das ist für einen Stürmer einfach wahnsinnig wichtig. Und ob dann jeder Ball in den Pfosten Ding reingeht, oder dann fliegt er halt auch mal irgendwie in den Espenblock auf, oder? Das, aber, ja, eben, und er ist 20. Und Stürmer werden ja, also ich, so Peak, würde ich sagen, so mit 5, 26 eigentlich, wenn dann noch Erfahrung dazu kommt. Also, ist cool. Und ich finde es auch cool, dass St. Gallen auch
die Jugend entdeckt hat.
Ja, genau. Nach dem Corsin Konietzka jetzt noch einen zweiten eigenen hat, wo, ja, und du merkst ja gerade, wie die Leute darauf ansprechen, oder? Also es gibt ja Spieler, die begeistern, egal von wo sie kommen, auch weil sie etwas haben, wo die Zuschauer gerade sagen, oh wow, der hat etwas, das sehe ich gern. Aber du merkst schon, ah, okay, das ist ein eigener Junge, das tut schon nochmal, das tut einfach die Verbindung nochmal ein bisschen stärker machen.
Absolut.
Ja. Und gut, St. Gallen, ich liebe St. Gallerinnen und St. Galler, ich erinnere ungern daran, aber ich glaube, zum gleichen Zeitpunkt von der letzten Saison haben wir ähnlich begeistert über den FC St. Gallen vom Enrico Maaßen geredet.
Ja.
Dann haben sie noch den Europacup Emotionsbonus oben drauf gehabt. Und da haben wir ja schon, also da bin ich noch bei einem anderen Podcast gewesen, aber da hat man ja schon gesagt, jo, toll, eben wie er so das geschafft hat, offensiv stark und trotzdem defensiv solider als unter dem Peter Zeidler. Also, Wellenreiten, soweit sie geht, ja. Die Grün-Weisse. Und, also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, es ist ja eigentlich für uns als Erzählung auch super, dass jetzt ist einfach der Club da oben, wo eigentlich niemand so da oben erwartet hat.
Gut, gibt noch mal einen, wo wir dann nachher wahrscheinlich gerade dazukommen, aber ja, also ich meine, es haben schon zu, nach dem Winterthur gegen IB doch ein bisschen überraschend, dass 1-1 geholt hat. Vor einer Woche haben dann schon wieder gedacht, oh, das ist einer, wo man stolpern könnte, auch aus St. Gallen, so in der Euphorie und so, dass man dann vielleicht den Boden unter den Füßen verliert. Und die haben sie komplett aus dem Stadion geschossen. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass man denen vielleicht auch ein bisschen Unrecht da hat. so in der Vorberichterstattung, wo wir St. Gallen nicht eben, man hat immer von Stürmerproblemen geredet, schlechte Transfers und. Zeigt sich jetzt aktuell vieles anders oder genau das Gegenteil. Was ich aber schon finde, es läuft extrem viel über den Köbels. Und der wird, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Ende Monat noch bei St. Gallen spielt.
Genau.
Zum die Herausforderung dann meistern, ja. Das wird nicht schwierig sein. Nicht einfach, sorry.
Es wird schwierig und nicht
es
einfach.
Es wird sehr schwierig.
Und zu unserer Ehrenrettung, wir sind ja, wo wir Ende letzte Saison und auch am Anfang von dieser Saison von einem Stürmerproblem geschrieben haben, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass der Wilhelm Köbels
schon weg ist.
Weg ist, oder? Und ja, ist jetzt ein bisschen cool, aber eigentlich ein bisschen uncool, dass genau der Stürmer, wo du eigentlich davon ausgehst, dass er eh geht, jetzt so wahnsinnig in super Form ist. Und ja, ob dann eben, es hilft wahrscheinlich auch als 20-Jähriger, wenn du neben einem erfahrenen Stürmer, der erst noch in super Form ist, kannst shooten und damit nicht jeder Schuss, den du abgibst aufs Goal, der Schuss ist vom Spiel. Oder so, du weißt ja, im Notfall macht er da nebenan auch noch einen.
Ja. Ja, also, und er ist ja bei vielen Aktionen, wie gesagt, involviert gewesen, oder? Wo er irgendwie der Angriffsauslösung oder irgendwo als Zwischenstelle hat den Raum frei gemacht für seine Mitspieler. Also, der Köbels ist wirklich fast in jeder gefährlichen Situation gegen Winterthur oder auch schon in den Spielen vorher, ist er auf vorderster Front involviert. Und du hast ja gesehen, was ich jetzt zwar im ersten Moment ein bisschen irritierend gefunden habe, aber beim 3-0, wo er ja den Pfosten trifft, also der freut sich ja nachher nicht über das Goal vom Vogt, sondern er geht zu Boden und schlägt auf den Boden ein und nervt sich, dass er es nicht gemacht hat. Das kann man jetzt auch das eine oder andere interpretieren, aber im Großen und Ganzen ist das ein unfassbar guter Stürmer. Und wie gesagt, nochmal, wenn dann der weg ist, wird es ein anderes St. Gallen-Spiel. Und das nimmt mich sehr wunder. Der Plan... Man hat ja St. Gallen als Club vorgeworfen, dass sie in den letzten Monaten jetzt nicht so gut gewesen sind im Planen. Jetzt auch in der Sportchef-Diskussion und so, wo ja ein bisschen überraschend vom Timing wirkt. Und da hoffe ich also schon, dass man irgendeinen Plan B, C und D hat, was man dann mit diesen Köbels-Millionen, diesen möglichen Würde anstellen, zum Ersatz holen.
Also, wenn sie schon geholt haben, ist der Aliou Balde, aber das ist natürlich vom Typus Spieler anders, ganz ja. Etwas anderes, oder? Wobei, da können sie ja auch gerne eben mal auf links ausweicht und so, am Gürtel mal, glaube ich, die erste grosse Chance auflegt. Und der Balde hat jetzt auch schon zweimal getroffen, oder dreimal. Also, auf jeden Fall, ich habe vorher beim Mittagessen behauptet, das Goal, das er schießt, würde beim Stand vom 0-0 vielleicht nicht genau so cool in Nachenecken reinmachen. Aber da hat mir beim
wo er zwei Goal.
Zwei, ja. Wo er das erste Mal bei Lausanne war, habe ich das super toll gefunden. Beim zweiten Mal ist es mir irgendwie überhaupt nicht gelaufen dort. Aber das ist schon auch ein cooler Spielertyp. Aber es ist nicht die gleiche Spieler. Also es ist, sieht also rein von der Postur her, oder ist nicht genau das Gleiche. Vielleicht haben sie aber das Gefühl, ja, das ist dann halt so. Dann spielt halt der Balde statt der Köbels. Und wir müssen halt ein bisschen anders angreifen. Weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube schon, also die werden ja schon einen Ersatz. Oder spielst du mit Balde und Vladi?
Und Vogt?
Und Vogt.
Ja.
Und tust du nachher einfach dich auf deine grossartigen Bilanzergebnisse Ende Jahr?
Ja, also...
Man schafft wieder nicht Europa, aber man hat ein super Ergebnis.
Ich also jetzt, wenn du so die Transfers anschaust, die Schweizer Clubs machen, es gibt ein paar, die probieren, ein bisschen in einem hohen Regal oder in einem Regal, das wir aber gar nicht kennen, aber dann holt der FCB dann irgendwie einen 19-Jährigen aus Serbien, der dann über 2 Millionen kostet, oder? Aber dass du jetzt einen Stürmer holst, wo dir Goal garantiert, wo in die Schweiz zum FC St. Gallen will kommen, der Köbels ist ja nicht gekommen, weil er super funktioniert hat in Frankreich, sondern der ist gekommen, weil es eben überhaupt nicht gelaufen ist. Ich weiss gar nicht, weißt du, wie viele Millionen dass du da müsstest aufwerfen und was für eine Lohnsumme das dann noch da dran hängt und was das dann in der Garderobe macht. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Also, ja. Ich weiss nicht. Jetzt habe ich gerade noch das Mikrofon um. Wie viele Millionen zahlst denn du für den Wilhelm?
6-7.
6-7 nur. Ja, aber für, also, weißt, kannst du denn nicht, also holst du den 6-7, wo holst du denn den her?
Ja, aber also bis jetzt ist ja alles so ein bisschen Budgettransfers, oder? Also irgendeiner, der kann shooten, da kannst du ja schon.
Ja, ja, aber du holst nicht für 6 Millionen wahrscheinlich
einen,
oder?
Nein, nein, aber also, ich, wie gesagt, ich hoffe, da wird es ja irgendwelche Pläne geben und vielleicht Szenario A, B und C.
Gut.
Aber also St. Gallen, jetzt gegen Wallenstadt, gehen wir mal davon aus, dass...
Könnte ein Sieg geben.
Also es könnte ein Sieg geben im Cup. Dann das grosse Duell gegen den FC Luzern, die Hei. Das könnte nochmal ein Feuerwerk geben und dann kannst du auch noch auswärts Lausanne schlagen. Und dann ist Nazi-Pause und dann hast du unter Umständen alles gewonnen, was du bis jetzt hast können gewinnen.
Ja, nein, ist super. Also mir ist noch ein Satz aufgefallen, der bei uns zitiert worden ist von Enrico Maaßen zum Alessandro Vogt. Er hat keine Flausen im Kopf, aber er rennt und rammelt, dass die Heide wackelt. Und dann bin ich so irgendwie bei Sat.1, wo es Sat.1 frisch gegeben hat, dann ist irgendwie am Samstag so ab den 12. oder so, sind glaube ich Filme gelaufen, wo so Titel gehabt haben.
Mhm.
Er rammelt, dass die Heide wackelt oder so. Mhm. Aber, also ich nehme an, dort, wo der Enrico Maaßen herkommt, hat es weniger mit dem Haast zu tun, sondern mit Rütteln. Nein, mit Rütteln. Ja. Er rüttelt, dass die Heide wackelt.
Ja.
Gut.
Das zweite Überraschungsteam, habe ich gelesen, ist noch nie ein Aufsteiger so gut in die Saison gestartet wie der FC Thun.
In der Super League, oder?
In der Super League, ja. Ja.
Es ist immer so, vorher hat es keinen Fußball gegeben. Ja, ich weiß es nicht, ob vorher
am Morgen. Das macht Statistiker ja hübscher.
Ja.
Finde ich, macht mega Spass. Finde ich auch cool. Die haben ja ein bisschen grosse Klappe gehabt. Oder so eben gegen den Abstieg oder nicht Abstieg ist ja kein Ziel, hat, glaube ich, der Andreas Gerber gesagt. Top 6 ist Ziel und auch der Investor, der neu hat gefunden, man will jetzt so etwas anpacken. Und dass das effektiv jetzt auch so klappt und auch mit Fußball, der Spass macht und auch mit Spielern, ja, wo zu einem grossen Teil auch schon einfach in der Challenge League dabei gewesen sind, das ist schon sehr lässig aus fußballromantischer Sicht.
Ja, ich bin wirklich extrem positiv überrascht, weil wir ja in der Vorschau gesagt haben, ja, jetzt, oder in der Challenge League haben sie ja so offensiv gespielt und so, aber die Gegner sind auch viel schwächer gewesen. Können sie das einfach so übernehmen oder laufen sie noch in den Hammer und im Moment laufen sie nicht in den Hammer rein. Ich habe sie jetzt noch nie über 90 Minuten gesehen, aber ich habe mir die beiden Goal, die sie schiessen gegen Luzern, ein bisschen länger angeschaut. Beim ersten habe ich im SRF die Zusammenfassung gesehen, also siehst du nur die Halbflanke, die reinkommt und noch das Goal. Und dann habe ich schnell auf Pause gedrückt und dann habe ich durchgezählt. Und dann habe ich gesehen, 6 Thuner im Luzerner Strafraum. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, ist wahrscheinlich ein abgewehrter Eckball gewesen oder ein Freistoß oder ich weiß auch nicht was. Oder dass die so. Und dann bin ich bei Blue, beim Real Life, go durchscrollen. Und das ist ein ganz normal, also es ist eine Position, es ist nicht mal kein Konter gesehen, kein Stand, es ist einfach der Positionsangriff, wo sie hinter den Ball gewinnen bei den Innenverteidigern und dann spielen sie führen, dann ist die erste Flanke wieder abgeblockt und nachher sind 6 Thuner im Strafraum vom FC Luzern in der 39. Minute.
Ja.
Also andere Clubs, die in Rückstand gewesen sind, haben in der 86. Minute irgendwie 3-4 vorne innen. 4 ist so, also ich glaube 4 ist so das, was die Trainer irgendwie wollen. 6, das finde ich wirklich. Also das ist Risiko, aber das ist gewollt. Und beim 2-1, da läuft ja einfach der Heule links, hast du das Gefühl, okay, der läuft jetzt einfach durch, wieso läuft jetzt der eigentlich dort durch? Und dann hast du 3 Stürmer von den Thunern, die vorne eigentlich die ganze Abwehr binden, also die Außenverteidiger gar nicht rausschieben können. Und die 2 Zentralen binden die 2 Sechser von Luzern. Darum kann dort auch keiner raussäckeln. Und darum hat der Heule eigentlich die ganze linke Flanke bis vorne auf den Riesenkanal frei. Und dann sind es 4 im Strafraum und der 5. ist gerade zum Nachrücken. Also ich finde, also
Heule ist sowieso einer, wo jetzt in allen Spielen recht oder sehr überzogen hat mit seiner Leistung. Und finde ich auch noch einen spannenden Werdegang. Es hat ja dann irgendwie bei St. Gallen nicht wirklich gelangt, wie es dann oft ist, landet es beim Partnerclub in Wiel Und dann ist St. Lausanne Uschi, wo sie in der Super League aufgestiegen sind, sind irgendwie auf ihn aufmerksam worden. Dort hat er aber, glaube ich, ein bisschen Verletzungspech, hat aber auch gut gespielt, hat müssen runter mit in der Challenge League. Und jetzt, ja, jetzt performt er sehr, sehr, sehr stark. Und es ist ja wie so das Paradebeispiel von vielen Spielern, wo ja, irgendwie recht über Unweg jetzt mit dem FC Thun in der Super League gelandet sind. Man hat das Gefühl, all die werden ihre Chancen packen, weil sie vielleicht bis jetzt ein bisschen unterverkauft worden sind oder zu wenig Chancen aus ihrer Sicht bekommen haben, wie ihr Talent verdient hätte.
Ja, und sie kennen sich.
Ja.
Also das Team...
Gut, er ja nicht, aber...
Ja, aber so das Team, der, durch das sie jetzt der Fußball offensichtlich nicht allzu fest... Also gut, die zweite Halbzeit ist dann, glaube ich, schon... Haben wir dann schon geschaut, dass der Sieg irgendwie heimgebracht wird. Aber durch das man jetzt eigentlich gesagt hat, okay, wir sind der Aufsteiger, wir stehen jetzt tief, wir spielen nur noch auf Konter so, hast du das Gefühl, ja, die Abläufe, die scheinen im Moment zu funktionieren. Ich bin gespannt, also... Super League-Trainer werden sich ja das schon anschauen. Die werden sich auch Thun angeschaut haben in der Challenge League. Aber es ist halt nochmal etwas anderes. Ich, so in noch 2, 3, 4 Runden, dann müsste ich dann schon, finde ich, dann mal den ersten Club kommen, der sagt, okay, Jungs, wir wissen jetzt, wie die wollen shooten und wir haben im Fall, wir haben dann schon auch nochmal das eine oder andere im Werkzeugkasten, wo euch das Leben ein bisschen schwierig macht.
Ja.
Aber was auch wirklich cool ist, dass die halt ja durch einen groben Fehler 0-1 in Rückstand geraten. Und nachher aber ihr Spiel trotzdem auswärts weiter durchziehen. Also das spricht schon für die, wie gefestigt dass die Gruppe ist.
Absolut.
Resultat helfen, klar.
Was sagt ihr als Statistik-Nerd, wenn ich das so darf sagen? Ist nicht eine Beleidigung.
Nein, überhaupt nicht. Nein, alles gut.
Die doch auffällig tiefe Ballbesitz, wo sie haben, und gleichzeitig aber oftmals mehr Schüsse, mehr Aktionen vor dem Goal. Ich weiss nicht, wie die Expected Goals waren, sind, aber der Ballbesitz ist immer ja tendenziell recht tief. Ich glaube, mit gegen 45% jetzt bei Luzern, ist fast schon das höchste der Gefühle gewesen bis jetzt.
Ja, das spricht eben dafür, dass sie die Angriffe halt schnell ausführen. Das heisst aber nicht unbedingt, es ist ja nicht einfach der weite Ball führen, sondern sie spielen halt schnell vertikal. Und für das haben sie aber auch vorne eben zum Teil 3 Stürmer, die in der vordersten Reihe stehen, damit man dort auch etwas machen, oder? Dass dort auch etwas passieren kann. Und dann scheinen sie sehr schnell halt den Abschluss zu suchen. Aber, eben Ballbesitz für Ballbesitz, das haben sie aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht im Kopf, ich meine, in der Challenge League haben sie jetzt auch nicht die Ballzirkulationsstaffette gehabt, sondern die Idee von Mauro Lustinelli ist schon, dass man relativ schnell den vertikalen Ball gegenführen probiert.
Ja.
Aber
so. Seit 2 Jahren ist er jetzt Trainer beim FC Thun. Ich habe immer so ein das Gefühl gehabt, eigentlich wäre er doch in der letzten Saison zumindest ein Kandidat für die Super League. Schweizer Trainer gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Gute, die vielleicht auch noch ein paar Jahre vor sich haben und nicht schon hinter sich. Und er ist aber immer bei seinem Thun treu geblieben, hat ja dann sogar noch verlängert, jetzt kürzlich oder in der Rückrunde. Also der zeigt schon auch, dass er etwas kann. Habe ich das Gefühl?
Ich glaube, also mit ihm reden ist eh spannend.
Ja.
Es gibt ja Leute, wo es einfach Spass macht, irgendwie über Fußball zu reden, und ich glaube, er gehört dazu. Mhm. Und ich glaube, dass er aber auch eine gute Selbsteinschätzung hat. Und wahrscheinlich auch eine Idee, die er ahnen will und die er nicht unbedingt ahnen will. Und er scheint jetzt halt nicht das Rissen zu haben. Also er vertraut so sehr in seine eigenen Fähigkeiten, dass er auch nicht das Gefühl hat, ja, jetzt kommt das Angebot. Wenn ich es jetzt nicht nehme, kommt es denn je wieder? Ja. So, oder? Und ich meine, er hat eine Fußballerkarriere, er ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht gerade auf jeden Vertrag sofort angewiesen, auch wenn er jetzt nicht irgendwie...
Gut, ich weiß nicht, ob Thun Millionen geschäffelt hat, was Stürmer.
Ja, er ist schon noch Champions League dort gewesen, oder nicht? Also ist er okay. Dort nicht mehr gewesen.
Mama, bist du dabei?
Eben, also, jo,
aber... Newsletter hast du auch nicht gelesen in deiner Ferien, hä?
Die letzte habe ich gelesen. Der mit dem Brotwürst, habe ich gelesen.
Schönes Foto ist, das Thema Badwürst, wenn wir nachher noch schnell angehen. Schönes Foto von ihm und dem Longo Schönenberger in London.
Ah, das Foto habe ich angeschaut, ja. Also, genau, das ist sehr schön gewesen. Also, Also ich glaube, er hat eine gesunde Selbstbewusstsein, Selbsteinschätzung. Und ich weiss nicht, als er mit der U21 und der Euro war, dort hat er ein Match grausam vercoacht. Das zweite Gruppenspiel. Und Fußball ist ja so eine schnurige Geschäft. Und dann plötzlich hat er gesagt, ja, vorher hat er gesagt, nein, das ist der neue, der junge, total aufregende Schweizer Trainer. Und dann hat er das eine Spiel vercoacht. Und dann hat es plötzlich gesagt, ja, also der ist halt doch nicht so der Taktik-Magier. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Vielleicht hätten da das sein oder andere Jobangebot damals gekostet. Aber finde ich gut. Also,
mich nimmt es Wunder, oder? Sie haben jetzt ein Krisen-Lugano gehabt zum Auftakt. Sie haben ein Lausanne gehabt. Ein Luzern, das wirklich auch nicht so gut gespielt hat, muss man dann auch noch dazu sagen. Auch, ich glaube, von unserem Mann vor Ort sehr schwache Benotung. Jetzt haben sie Göpp und nachher Breitenrein. Gibt es Leute, die sagen, das könnte der grösste Stolperstein sein für einen Superligist. FCZ und GC nach von der Länderspielpause. Ich habe vorher noch schnell telefoniert mit unserem Thun-Spezialist Simon Striemer und er sagt schon auch, er sei dann sehr gespannt, wenn es dann gegen die grossen Clubs mal ginge. Das ist jetzt, würde ich jetzt FCZ und GC nicht gerade dazuzählen, aber wenn es mal gegen das FCB geht, wenn es gegen das IB geht, was dann passiert?
Ja, aber das Gute ist ja, das sind ja E-Bonus-Match eigentlich für einen Club wie Thun. Und wenn du schon Punkte hast gegen die Teams, wo du dir ja hoffst, dass du ein paar Nüsse sammelst für den kalten Winter, wenn du die Nüsse alle schon hast, dann sind sie ja noch die grösseren Bonus-Match. Und dann kann auch sein, dass du, vielleicht wirst du dann vom Jerdan Shakir irgendwie abgeschossen, 5-0, aber ist dann halt egal. Oder du kommst mit so einem Selbstvertrauen und der FCB spielt ähnlich irgendwie erst so ab der 60. Minute Fußball und dann führst du vielleicht schon 2-1. Also, ja, ich habe das Gefühl, so schnell fallen sie jetzt nicht um. Oder? Also das ist schon die 9 Punkte, das ist jetzt schon mal eine sehr, sehr solide Basis, wo man immer wieder wenn es dann nicht läuft und der dritte Match in Serie schwierig und vielleicht eine Penalty gegen sich, will man sagen, ja, aber wir wissen es ja eigentlich, unser System, es hat funktioniert, wir haben schon so und so viele Punkte. Ja, also
traust du einem von diesen beiden, die wir jetzt darüber geredet haben, zu, dass sie das längerfristig durchziehen können?
Längerfristig jeden Punkt holen, was es gibt.
Also ja, nein, aber also so sagen wir jetzt, ja, sich dort irgendwie festkrallen, wo sie jetzt gerade sind, tabellarisch, in dieser Region.
EO St. Gallen. Rein
ich glaube beide nicht. Also ich glaube, St. Gallen ohne Köbels wird wirklich, ich will da jetzt niemandem ja, schwarz malen oder so, aber
gut. Ja, im Normalfall eigentlich nicht. Aber ich glaube, die Liga ist schon so ausgeglichen, dass du durchaus mit einem guten Gefüge, mit einer guten Stimmung relativ viel kannst rausholen. So. Aber das nein, Thun wird jetzt nicht in der Spitzengruppe. Es hat mal eine Saison gegeben, wo sie mit dem FCB sich ein Meisterschaftsduell geliefert haben.
Thun
und Basel ist das Meisterduell gewesen.
Ja, so ein Galatz ja auch. Ich kann mich da an eine Pandemiesaison erinnern.
Ja, in der Benalti, die worden ist.
Wenn wir noch bei St. Gallen sind, eben, ich habe ja letzte
wir sind
Woche.
Ah, jetzt sind wir bei St. Gallen.
Wir sind kurz bei St. Gallen gewesen. Ich habe ja da mein Wurstproblem, Wurstdilemma. Letzte Woche in Spielpacht auch dann im Newsletter noch behandelt. Und doch, ich scheine da ein grösseres Problem vorgefunden zu haben bei Schweizer Fußballfans. Also, Verpflegung, das Niveau innerhalb von der Schweizer Stadt ist, glaube ich, wirklich sehr grenzwertig oder mit viel Luft nach oben. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, wo mir Sachen empfehlen rund ums Stadion. St. Gallen ist schon ein bisschen etwas gewusst, aber auch, ich glaube, ich muss dann irgendwann mal auf Sion oder das Raclette essen, wenn es dann vielleicht ein bisschen kälter wird. Vegetarier sind hässig auf mich, dass ich immer nur von Würst rede.
Seitanwürst.
Ja, also es gibt ja eben also vegane Optionen oder vegetarische Optionen gibt es ja dann noch weniger. Die müssten ja nicht auf mich hässig sein, sondern auf die Stadien. Ich glaube, ich muss das Thema weiterverfolgen. Also vielleicht bin ich da der Einzige. Ich weiß nicht, ich habe jetzt dich noch nie Bratwurst gesehen essen am Spiel.
Ja, nein, das habe ich schon lange aufgehört. Also,
der Typ Medienraum-Sandwich.
Ja, manchmal, ja. Ich habe noch gefunden, in Yverdon ist der Schüblig, früher, aber das ist auch schon Jahre her, da ist auch ganz okay gewesen.
Ja.
Ja, der, so in der Yverdon-Kurve auf dem Gras oben hat es so eine Hütte, ja. Holzhütte gehabt, aber ich glaube, das steht auch nicht
mehr. Das ist jetzt aber ein grosses Pech, dass die abgestiegen sind und ich die nicht im Rahmen von einer Super League
Du kannst es auf deiner Westschweiz-Tour, ja. Kannst du ja einen Yverdon-Match reinziehen.
Wenn wir schon kurz abschweifen, nochmal der Hinweis, wir haben seit 2-3 Wochen Follow Your Team. Das heisst, ihr könnt auf unserer App und der Webseite unser Team abonnieren. Wir machen, ich hoffe, man hat das auch gemerkt, deutlich mehr Inhalt, auch einzelne, die Ticker, auch gewisse Sachen, die wir vielleicht vorher weniger Aufwand reingesteckt haben, tun wir jetzt noch mehr Aufwand reinstecken. Und ich habe das Gefühl, es ist doch ein recht cooler Service für Fans von den Clubs, wo sie dann immer auf dem Laufenden sind, über alles Mögliche, jetzt Transfergerüchte, Personalien, Formsachen und Verletzte und. Probiert es mal aus, abonniert eure Clubs. Und ja, gibt es irgendetwas, wo wir müssen, wenn wir gerade off-topic sind? Live. Forza Live. Forza Live ist auch noch ein Thema gewesen während deiner Ferien. Und ich bitte euch da eine Umfrage zu machen. Du musst die neue Newsletter packen. Ich tue sie sicher bei Spotify. Hättet ihr Interesse, du hast schon Live-Veranstaltungen gemacht mit dem früheren Podcast beim Tagi. Hättet ihr Interesse, uns auch mal irgendwie in einer Form live zu erleben? Finde ich ein wahnsinnig blödes Wort. Aber mit uns zusammen einen Abend live zu verbringen mit einer Podcast-Aufnahme.
Zu spüren.
Ja.
Ja.
Ja, nein, vielleicht.
Wie rot ist im Tobi sein Kopf? Wirklich?
Ja.
Liegt es nur an der Beleuchtung?
Ja.
Genau.
Auch deine Haare, oder? Zum Thema machen, wie sind die? Absolut. Gibt es ja vielleicht ein oder andere, der dich da auf Instagram einmal Beatles-Frisur. Ist auch mal das Thema gewesen, oder?
Ja.
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 Was ja eigentlich ein Komplett. Ja, je nach Generation.
Ich bleibe immer noch bei Oasis.
Ja. Ja. Oasis, gut. Zurück zum Fußball.
Justin Bieber-Frisur, hat mir meine ältere Tochter gesagt, während dem Zelt.
Ah, was?
Ja.
Ist aber auch nicht unbedingt etwas Negatives.
Ich habe es nicht begriffen, habe nicht gewusst.
Wer der Justin Bieber ist. Ja, solange nicht so abtrifft ist wie er, wäre ich froh, so als Vorgesetzter.
Ist ja nicht durch Genf geradelt und hat gefunden, sie so wunderschön.
Ja, also ist sie ja auch.
Ja.
Ja.
Also von dem her, wo...
Das ist ja schon in Zürich da.
Das heisst, du abdriftet.
Ja, also wir sind jetzt da kein Justin Bieber Podcast, aber er ist, glaube ich, schon... Nicht mehr so auf der Spur in seinem Leben, sagen wir es so.
On Business.
Wie kommen wir jetzt da zum FC Basel?
On Business.
FC Basel.
Wenn wir noch schnell zu Winterthur. Winterthur lassen wir jetzt einfach. Die haben halt einfach verloren 5-0.
Die haben verloren.
Genau.
Ich finde, ist jetzt also nicht wie mir das FC Basel weggerätscht hast. Winterthur hat ja gefühlt, so, wenn man, oder die haben gegen Lausanne knapp nicht, und dann haben sie aber, wow, einen Punkt gegen IB. Und gefühlt in den Köpfen haben die ja schon 3 Punkte, aber sie stehen mit 1 Punkt am Tabellenende. Ich glaube, das wird doch eine schwere Saison. Also, nach dem IB-Spiel sind ja schon wieder alle komplett aus dem Häuschen gewesen, und auch ich habe letzte Woche gesagt, Schützenwiese ist vielleicht wieder ein Hochburg und nicht ein Sandbürgli, wie du es letztes Jahr gesagt hast. Vielleicht ist es eben doch auch nur, ich weiß es nicht. Aber es wird schwierig.
Ja, hat man ja gewusst. Und wahrscheinlich auf der Schützenwiese sind sie wahrscheinlich besser als auswärts. Und du nimmst noch 2 Sätze zu Luzern sagen, wenn das okay ist. Und
jetzt hast du Winterthur ein Spiel gebracht und du hast Satz abfrühstücken.
Ja, die haben das letzte Mal mega gekloppt. Jetzt sind sie auf St. Gallen gegangen, wo sie im Normalfall eigentlich 3 Punkte holen. Es sind 0-5 untergegangen. Man hat gesehen, gewisse Verteidiger, leichte Geschwindigkeitsdefizit, hilft sicher nicht, wenn man in Rückstand gerotet, wenn man dann ein bisschen höher muss stehen.
Ja.
Also, sie werden sich halt so durchgraben müssen, wie sie sie das halt also an die letzte Saison.
Für das, so unser Kollege, der Stefan Kreis, zweimal ins Training gefahren ist, jetzt in den letzten zwei Wochen, und zweimal vor verschlossenen Türen gestanden ist, weil sie nicht reingelaufen im Training, kein Training gemacht haben, erwarte ich dann schon ein bisschen mehr als ein 5-0.
Ja.
Luzern?
Luzern einfach der Lucas Ferreira, der sich Silva hinten drauf nennt, 18-jähriges offensives Mittelfeld, schießt 1-0 gegen Thun. Ich hatte mal Frick noch angesprochen, weil ich sehe, dass der in den Testspielen immer wieder gespielt hat. Dann hat er noch gefunden, jo, vielleicht noch ein bisschen früh und so. Jetzt hat er jetzt so doch, ich glaube, es dreimal geshootet, weil sie immer angefangen.
Also ich war ja bis im Tordebüt im Stadion gewesen. Geburtsstunde von dem neuen FCL-Star.
Genau, es ist halt einfach FC Luzern, ja, man sagt es auch jedes Mal, aber er hat ein cooles Profil, der ist frech, rotzfrech, oder, den Ball sich geholt und dann also sowas von souverän, auch das erste Goal schon, und denke ich, okay, also was, du bist 18, sind jetzt also zwei sehr coole Goal gewesen, und dann kommt Mio Zimmermann mit irgendwie der Nummer 281, weil sie die anderen schon alle vergeben haben, an 17, 16-jährige, 18 zentrales Mittelfeld, shootet auch. Also, ja, es ist,
Luzern macht Luzern-Sachen.
Luzern macht Luzern-Sachen und dann verliert man halt einmal 1-2 gegen Thun daheim, so.
Ist das ein Teil, der Preis, den man ein bisschen zahlt für Jugendforsch? Dass es dann halt vielleicht auch einfach mal wirklich doch recht schwache Leistung gegen Thun kann, dass man das budgetiert?
Ja. Dann auch, ich finde es bei Mario Frick immer noch erfrischend, wie er dann immer zugeht, wie er vielleicht dann das falsche System gewählt hat vor dem Match. Er ist jetzt eher so ein Trainer, der gerne einmal probiert, also sagt, okay, jetzt spielen wir so und dann spielen wir so. Mhm. Und vielleicht, weiß ich noch nicht, würde dem Team vielleicht sogar mal helfen, wenn er einfach immer den gleichen Stiefel wieder runterschütten. Aber eigentlich ist es ja noch spannend, dass er sagt, ja, nein, man kann hier Zeug ausprobieren. Ja, ich habe jetzt keine Angst um den FC Luzern. Und dann haben wir vorhin über den Lars Filiger geredet. Und das ist ja Vollprofi durch und durch, ist in der Kurve gestanden. Und, wo er mit dem Kollegen nebenan geredet hat, Hand vor dem Maul. Ich habe mir dann vorgestellt, bei der Familie Filiger daheim zu Mittag essen, wenn alle so mit dem Hand vor dem Maul schätzen, aber ja. Das ist die Zeit zum FC Luzern von mir.
Ich glaube, da kommt auch noch etwas vom Transfermarkt. Ich glaube, Luzern ist dafür prädestiniert und die haben auch wahrscheinlich doch einen grossen Batzen bekommen von dem, also im Verhältnis, aber einen grossen Batzen vom Arthur Jaschari-Transfer zu Milan, wo man sich nachher noch schnell thematisiert, wo man nochmal etwas machen kann. Und ich glaube, Luzern ist wirklich prädestiniert dazu, dass sie noch eins, zwei, ich sage jetzt mal, richtig gute Verstärkungen können holen, wenn es dann so gegen Ende Transferfenster geht. Eben, ich sage jetzt einen Rudani, falls der bei IB einfach 0,0 Chancen bekommt oder so, wo dann, je nachdem, wo es Bedarf hat, dass dann, ja, noch könnten nachlegen.
Ja, der Remo Meier hat das ja auch beim Vorsaison-Pressekonferenz relativ klar gesagt, dass sie...
Aber jetzt haben sie auch noch das Geld, oder?
Ja, genau. Aber das ist schon dort irgendwie klar gewesen, dass sie eh noch warten, bis noch links und rechts irgendeinen ab dem Weg liegt bei einem anderen Club oder aus einer grösseren Liga oder so. Ja. Also, FCB, sorry.
FCB?
Mhm.
Ich habe am Dienstag oder Mittwoch so ein bisschen bin ich auf Basel gegangen. Weil wir ja keine Reporter haben, die in Basel wohnen, vom Chef aus Zürich, wo so ein bisschen die erste grosse Prüfung, so, habe ich so ein bisschen genannt für den Ludovic Mani. Oder das erste Mal englische Woche, so das erste grosse Spiel. Ich glaube, jetzt, wenn IB komplett in die Hose wäre, wäre das schon mal so ein bisschen, ja, hätte es ein bisschen Nebengeräusch gegeben. Eben englische Woche. Und jetzt kommt einfach so, das ist so der Start in die entscheidende Phase, schon die erste vom FC Basel. Und ich habe gefunden, IB haben wir ja logischerweise im letzten Podcast nicht thematisiert, das Topspiel. Ich habe gefunden, ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen. Und doch über grosse Strecken, so besonders nach einer halben Stunde, sehr, sehr, sehr starkes Spiel vom FC Basel. Umso mehr hat mich die Leistung gegen Lugano gestern erschüttert.
Mhm. Es ist Also gut, gell, eben der IB-Match wird dann halt auch noch durch die rote Karte und der Penalty,
das
muss man dann immer noch so ein bisschen abziehen. Mhm. Vom Ganzen, ich habe tatsächlich, der Match ist auf dem Fernseher gelaufen, auf dem Campingplatz neben einem Ping-Pong-Tisch und ich habe so den Schluss von der ersten Halbzeit, dann habe ich wahrscheinlich gerade eine sehr gute Phase gesehen vom FCB und dann habe ich gedacht, okay, sie kommen wahnsinnig oft in die total spannende Zone an der Grundlinie vom Gegner, so im 16er innen. Mhm. Sehr, sehr häufig. Wenn du dort viel bist, im Schnitt passiert irgendwann mal etwas.
Ja.
Und ich fand, okay, das sieht richtig, richtig gut aus, ja. Und dann schaue ich den Match gegen Lugano und ich meine, die 5 Minuten vor der Pause, was ist das gewesen? Kann mir das jemand erklären? Haben wir gesagt, ist das irgendwie so, hey, weißt du was, wir shooten mega schlecht, komm, wir warten bis zur Pause, dann sagt uns der Trainer, was wir machen müssen. Was ist, also Lugano, wenn, ist so bei dem Eishockey, wenn der Goalie irgendwie der Puck hat und irgendwie wartet, bis beide durchgewechselt haben, einfach 5 Minuten lang. Blue hat dann noch, es hat mich gerade noch ein bisschen geärgert, dass Blue die gleiche Idee gehabt hat, die haben dann irgendwie noch die Sekundenzahl irgendwie, bis der, und
das ist Ball der Pressing-Fußball vom Ludovic Magni.
Und Lugano hat gar nicht mehr so viel spielen dort. Hat einfach können behalten. Also wenn der Saipi mit dem Fuß auf dem Ball dort gestanden wäre, haben wir 5 Minuten darauf gewartet, dass etwas passiert.
Ja.
Und Jerdan Shaqiri ist dann vorderste Pressinglinie gesehen in dem Moment gerade dort. Und ich dachte, ja, das ist sie halt nicht. Also wenn der halt so Juggler ist, dann, ja, dann muss der andere ja nichts machen. Und die führen ja die anderen. Also warum?
Ja.
Also wirklich, und gut, Ludwig Mann hat ja gesagt, sie zum Schämen gesehen, oder? Der Auftritt. Ja.
Ja, aber das ist ja, oder ich meine, seit ich habe jetzt den FCB recht verfolgt in dieser Vorbereitungszeit, oder? Und jetzt auch gegen GC im Stadion gewesen. Und es immer wieder mal ein Thema gewesen, mit dem Cerdan, mit dem Interview mit Ajeti Schmid oder mit dem Dani Stucki oder mit dem Ludwig Mann. Die Doppelbelastung. Wie bringen wir das an? Top-Spiel unter der Woche, da geht es vielleicht in die Schützenwiese im November, wo der Schlamm schon zunehmend ein Faktor wird, oder wie bringen wir das an, oder? Und dann hat es immer geheißen, wir haben einen Plan, wir möchten auch andere Spieler in die Pflicht nehmen, sie dann auch die Chance geben und in der Hoffnung sein, nehmen die Chance wahr. Ein Barisic. Seit Wochen unglücklich, dass er nicht spielen darf, dass der Vujo und Acete jetzt einfach vorne sind. Der Vujo wird nach einer wirklich recht sehr schlechten Halbzeit gegen IB ausgewechselt. Er kommt eine Startelf-Chance über. Und dann nutze ich sie so, finde ich schon auch Kevin Carlos dasselbe, oder? Also, ich finde dann so, offensichtlich funktioniert das irgendwie noch nicht so, wie man sich denn das wünscht. Und eben, ich glaube nochmal, es werden dann nicht alle können alle 3 Tage spielen. Und vor allem nicht ein Jerdan Shaqiri oder so. Klar, wenn der ist, der sein Mitpartner, dann wird er auch spielen. Aber vielleicht kommt jetzt nächste Woche mal eine Pause über, im Cup, vielleicht auch nicht. Aber es ist so, das hat mich sehr irritiert. Oder Junior C, der gegen GC, glaube ich, eine Chance bekommt, wird auch nicht wahnsinnig. Also, die sind noch nicht parat. Und das ist ja auch ein der Vorwurf gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, im Trainingslager in Österreich, dass in der Vergangenheit die auch nicht wirklich parat gewesen sind. Und da muss irgendetwas passieren.
Gut, Basic, haben Sie gesagt, er ist zur Pause aus in Lugano, weil er verletzt war.
Ja.
Schon wieder. Hat eigentlich einmal eine sehr, sehr gute Phase gehabt. Er war der Abwehrchef im FCB. Zeitlang. Wir sehen, was dort passiert. Ich habe dann einfach gefragt, also gegen Lugano, sie haben auch nur Goalchancen eigentlich von Standards. Also die zweite Halbzeit, natürlich sie werden ein paar Mal gefährlich, aber es sind eigentlich immer Eckball vom Cerdan, wo es dann irgendwie brennt. Also ist okay, das ist nicht verboten, dass man bei Standards stark ist, aber irgendwie noch irgendetwas anderes. Gut, Lugano ist sehr tief gestanden und so, klar. Ja, es ist sehr, sehr wenig gewesen.
Aber gell, im Frühling hätten die das Spiel gewonnen.
Vermutlich.
Dann wäre das Coindredi-Ding drin gewesen, Traumgoal, irgendein Shaqiri hat dann noch irgendeinen Freistoß oder einen Eckball, der ins Goal zaubert. Und alle wären, und am Schluss wäre es 3-2 gewesen und alle wären glücklich gewesen und gesagt, ja.
Genau. Der KD-Ball, ja. Wo eigentlich das unglaubliche Goal vom Albion Ajeti, oder? Mit der Hacke, wo er eigentlich noch etwas Wildes macht und dann an die Latte macht, der wäre dann Latte unterkanten und rein.
Ja.
das, ja. Eben, mir hat so mehr so, die Frage ist, warum fährst du erst in der zweiten Halbzeit an? Das ist so ein bisschen, und ich glaube, es ist auch die Frage, die sich der Ludo Mannjan stellt. Und wo ich jetzt noch interessant gefunden habe, dass er das aber alles total auf sich nimmt, oder? Also er hat ja gesagt, ja, also wenn die Mannschaft so auftritt, nach Abpfiff und komplett alles anders macht, als man es eigentlich geplant hat, dann muss es ja eigentlich an meinem Anspruch gelegen sein. Ich habe offensichtlich nicht die richtigen Worte gefunden. Ich weiss jetzt auch nicht. Du, manchmal schickst du mir auch in ein Stadion, ohne dass du mir die richtigen Worte mitgibst und im Schnitt
kommt etwas dabei
probiere aus. Ich dann das halt so zu machen, was wir uns ja Anfang der Saison aufgeschrieben haben, was wir während einem Match sollte machen und nach einem Match müsste ja auch möglich sein.
Also vor allem, also das Lugano hat sich dann nicht so verändert im Vergleich zu den zwei Spielen vorher, wo es 0-9 Goalverhältnis gehabt hat. Also das ist jetzt nicht der Übergegner gewesen, wo man auch mal verlieren kann, sondern eigentlich als FC Basel mit den Ansprüchen, die du hast, müsstest du das Spiel für dich entscheiden. Und auch wenn die erste Halbzeit dann vielleicht eben englische Woche und es ist heiß und die Anfahrt ist lang, ist das Dessin, aber dann muss die zweite Halbzeit dann schon auch sitzen und ja, es ist besser gewesen, aber ich finde, es hat auch offenbart, dass für die Doppelbelastung für Europa braucht es vielleicht sogar noch mehr, als ich gedacht habe. Also Stürmer, Innenverteidiger, ein erfahrener Innenverteidiger, der Stamm kann sein und vielleicht auch ein Flügel. Ich weiss nicht, ob KD, Soticek, Junior C, ob das lange, wenn ein Traoré und ein Otelé mal eine Kreativpause verletzt sind oder was auch immer.
Also für die Super League, oder? Ob die dann die Super League sozusagen kaputt spielen, während die anderen unter der Woche in der Champions League umeinander tanzen, im Idealfall. Mhm. Ja. Ich habe gefunden, ja, Lugano, es hat, also nach dem 0-5 gegen Celje unter der Woche, du wirklich gedacht hast, wow, okay, ist das Team völlig kaputt? Ist es ein Auftritt, also einen besseren Auftritt kannst du nicht gross wünschen. Sie machen ihre zwei Goal und nachher kämpfen sie jeder für sich. Ich finde so die Reaktion vom Papadopoulos, wo er irgendwie Saipi irgendwie den Arsch versohlt, aber auf positive Art und Weise, nachdem er da das Schüssli vom Schotticek ist, glaube ich, fängt, also endlich mal eine Parade macht. Das hat mir schon gezeigt, ja, okay, die Mannschaft lebt noch und ja, die wollen schon auch zusammen. Also es ist jetzt nicht so, die machen jetzt nicht die ganze Saison und sagen, ja, guck mal, eigentlich, was machen wir eigentlich da? Komm, wir gehen baden in Lago. Ja, und eben das 1-0 ist noch eine ultra billige Penalty, darum sollte der Stürmer nicht im eigenen Strafraum sein, oder null Blick zum Gegner, nur auf den Ball, also was sich der Stürmer kann erlauben kann, der Verteidiger halt nie im Leben, vom Otelé. Und 2-0 ist ein guter Standard. Und zwar der Papadopoulos, der lungert so im Offside umeinander, oder so ein bisschen die Hände in den Hosensack, so ein bisschen unbeteiligt oder dort, und dann zieht er sich zurück, und dann der ganz kleine Martin Marquez blockt einfach der Acetei. Und darum ist der 2 Meter weg vom Papadopoulos in dem Moment, wo der zum Kopf steigt. Haben wir noch gefragt, ist irgendwie jemand eingeteilt? Nein, nicht. Sie sind im Raum.
Nein, sie sind immer im Raum.
Sie sind im Raum gewesen.
Wahnsinnig unerfolgreich bis jetzt.
Ja, ein Drittel gehört dem Flankengeber, ein Drittel dem, der den Ball reinmacht, und ein Drittel gehört dem kleinen Martin Marquez, der dort den Kasten Acetei blockt.
Nein, aber also, muss ja schon, du bist ja nicht nur ein Statistik-Nerd, sondern auch ein Taktik- und so ein bisschen Aufstellungs-Nerd in gewissen Situationen, wo du Sachen siehst, die andere vielleicht nicht sehen. Aber eben die Erfolgslosigkeit bei diesen Standards. Also du hast, es ist ja auffällig, dass jetzt die schon 3 Gegengol bekommen haben nach Standards. Und die Antwort von Ludovic Manier ist dann so ein bisschen, so ist halt Fußball, und ich habe mit Lausanne auch schon Spiel gehabt, wo ich in jedem Spiel ein Gegengol bekommen habe, Phasen, und dann haben wir dann plötzlich 6 Spiele kein Goal bekommen. So ist halt einfach Fußball. Aber das ist mir dann schon ein bisschen zu wenig, weil ich habe das Gefühl, die Standardsituationen, vor allem der Cerdan Shaqiri, der ja mit Abstand der beste Standardschütze ist, ist ja im gleichen Team, also der kann den Freistoß oder den Eckball nicht schiessen. Das muss doch das, also dem Konzept, oder da musst du das so analysieren, dass es nicht so anfällig bist. Und es, hat dann gesagt, vor dem IB-Spiel in der Höhe, sagen sie halt auch zum Teil unterlegen, im gegnerischen Team. Aber auch da musst du doch Lösungen finden, nicht?
Jo, ich finde, ein super ausgespielter Standard ist mega schwierig zum Verteidigen. Mhm. Wenn es wirklich so läuft, wie du es geplant hast, als angreifende Mannschaft, dann du hast den Vorteil, dass die Spieler im Schnitt wissen, wo der Ball jetzt ankommt und wo sie sich mit ane bewegen. Und tatsächlich haben inzwischen auch praktisch alle Superleague-Clubs haben eben so gewisse Block, so wie im Basketball, Pick-and-Roll-Moment, eben, wo du dann halt so einen kleinen Führer stellst, wo ich denke, auf den muss ich eh nicht schauen, aber nein, der steht dann genau so wie eine Katze zwischen den Beinen, dann kommst du nicht vorwärts, oder? Wenn du mit dem mit zum Tisch willst. Ich habe mir geschaut, es ist noch lustig gewesen, irgendwie das Fernsehen so eine Nachbildaufnahme gehabt vor, also genau in der Knüngel rein, wo nachher das Goal draus fällt. Ja. Häufig sind ja die Nachaufnahmen, einfach, weil man einen Schnitt braucht oder so, aber diesmal hat es wirklich, und ein Achete hat mir jetzt einfach gedacht, der ist nicht da, also nicht präsent. Also du kannst schon überrascht werden von einem Block, ja, aber es war keine schwierige Bewegung gewesen. Er hat einfach nicht damit gerechnet, dass er mal im Weg stehen kann. Also das so, er hat überhaupt nicht geschaut, wo sind eigentlich, weil ich bin in diesem Raum, okay, da muss ich verteidigen, was bewegt sich um mich herum? Er hat nur richtig Ball geschaut und er ist dann halt über ihm drüber, wo er zurück hat, weil ist dort der Weg zu gewesen. Ja, das hat ein bisschen mit dem zu tun. Also, finde ich. Wie wach bekommst du deine Spieler? Was machen wir, wenn einer einen Block stellt? Wer bewegt sich wo an? Was ist, wenn sie sich kreuzen? Sie spielen jetzt eh im Raum, dann hast du eigentlich das Problem nicht, wenn die Gegenspieler plötzlich ansäckeln. Aber dann musst du wach, also dann musst du wirklich richtig wach sein. Und dann kommt aber dazu, die Flanken ist super. Also der Ball kommt genau dort an, wo er ankommt. Papadopoulos weiss genau, wo der Ball ankommt. Läuft vorwärts, während der Verteidiger rückwärts laufen. Es ist auch ein guter Standard gewesen.
Die Flanke ist vom Renato Steffen gekommen. Ist auch noch Thema
gewesen. Das müssen wir unbedingt thematisieren. Ja. Das musst du mir alles darüber erzählen.
Ja, also irgendwann am Donnerstag sind Telefone von mehreren Reportern in unserem Team angefangen zu läuten. So Steffen sei nicht dabei mit der Mannschaft auf Thun gereist. Er ist ja dann ins Stadion schauen, am Donnerstag in der Europa League. Conference League. Europa League.
Quali. Europa League.
Europa League. Quali.
Oder? Ja, klar. Nein, Conference
League. Conference League Quali.
Ja. Sorry.
Und dann hat sich dann, also wirklich, mittlerweile haben wir, glaube ich, irgendwie 9 oder 10 Leute, völlig unterschiedliche Quellen rund um Lugano und weiss ich was alles, wo uns eigentlich schon bestätigen, dass es im Training zu einem verbalen Auseinandersetzung, Wortgefecht, aber doch sehr, sehr hitzig war am Dienstag zwischen Mattia Cocitotti und Renato Steffen. Renato Steffen wirft uns vor, dass wir sowieso schreiben, was wir wollen, und das ist nicht das erste Mal und so. Und der Cocitotti sagt auch, er hätte kein Problem mit dem Steffen. Grinst aber gleichzeitig sehr komisch in die Kamera, weiss nicht, ja, das Pokerface so gelungen ist. Wie gesagt, unsere Quellenlage ist, wir haben das jetzt nicht erfunden und wir haben auch kein Interesse, irgendwie dem Renato Steffen persönlich zu schaden, wirklich überhaupt nicht. Aber das ist das, wo wir von wirklich unterschiedlichsten Quellen, verifiziert bekommen haben, dass es da auseinandersetzt. Kann es ja auch mal geben, finde ich. Aber es hat dann vielleicht auch ein bisschen für das Nerven schon am Ende sind in dem Lugano. Und den Eindruck hat man ja sowieso bekommen. Und dass die jetzt das alles verneinen. Und was willst du denn mit dem Renato Steffen machen? Oder er ist ja ein Unterschiedsspieler, wenn er funktioniert. Wahrscheinlich mit Abstand der bestverdienendste Spieler beim FC Lugano. Du kannst ja jetzt den nicht kalt stellen oder suspendieren oder öffentliche, irgendwie, weiss auch nicht. Die haben das irgendwie geklärt. Vielleicht hat sogar, wie ein paar Sachen so, in so Fällen dann irgendwie unsere Berichterstattung so mir gegen dir noch irgendwie einen zusammenhaltenden Faktor gehabt, aber also dass wir das jetzt einfach erfunden haben, das ist schon nicht so.
Ich glaube, es kann auch ja durchaus sein, dass es, also man stellt sich immer vor, ja, es kommt zu einem Krach im Training und das bedeutet, dass nachher eine Beziehung völlig zerrüttet ist oder so. Aber das muss es ja gar nicht sein. Gerade Renato Steffen, habe ich das Gefühl, geht schnell mal vielleicht eher in den roten Bereich rein und beruhigt sich nachher aber auch wieder. Und kann dann auch wieder einen Schritt zurückgehen und dann, also man sagt ihm, jo, das passiert, Emotionen, dann ist nichts, manchmal bleibt etwas, aber bei ihm habe ich das Gefühl, ich glaube, es muss einfach, in dem Moment, wo es raus muss, muss es raus, oder? Mhm. Und dass sie sicher nicht zufrieden sind mit dem Saisonstart, dass er komplett anders rausgekommen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dass die Nerven angespannt sind, ist klar. Die Frage ist, eben, schafft man es, die Energie, die sich dort entladen hat, irgendwie in eine positive Bahn zu lenken? Eben so, jetzt komm jetzt, das haben wir es uns mal gesagt, es ist ja wieder gut, oder? Es ist ja nicht jede Ehe zu Ende, mhm. wenn man sich mal die Meinung gibt, sondern dann geht man halt wieder der eine geht auf die Terrasse und der andere ins eigene Zimmer oder ich weiß auch nicht was und dann reden wir wieder miteinander und vielleicht ist es mal noch gut, dass man mal alles gesagt hat. Also von dem her, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dort ein bisschen hitzig wird, oder? Für das haben sie ihn ja auch geholt, eigentlich.
Ja, und das ist ja bei allen, dass die Anspannung muss gross gewesen sein, schon vor dem 5-0, ist ja auch irgendwie klar. Oder? Also es funktioniert irgendwie nicht so. Gottsch dort ist vielleicht in der grössten Krise von seinem Trainer da sein bis jetzt. Du hast Druck, du kommst vielleicht Spieler über, die du gar nicht brauchst oder gar nicht hast wollen. Du hast noch Spieler, die eigentlich schon lange weg sind, aber immer noch da sind. Und dann vielleicht sind auch gewisse Trainingsabläufe so, dass dann auch vielleicht der Renato Steffen, der gewisse höhere Ansprüche hat, dann vielleicht auch die Leistung der Mitspieler, kann ich mir sehr gut vorstellen, im Training nicht so toll gefunden hat. Und dass dann irgendwie das eine zum anderen kommt, ist ja völlig normal. Eben, also, dass dann irgendwie seine Familie angefeindet wird auf Social Media, das ist auch das, logischerweise nicht unser Ziel. Und geht gar nicht. Finde ich wirklich gar nicht. Aber wir fahren ja jetzt auch keine Kampagne gegen Renato Steffen. Also man hat ja das Gefühl gehabt, der werde seit Wochen und Monaten unter Beschuss genommen von uns, wenn man ihm muss zuhören muss. Aber das ist ja jetzt so. Also,
er ist ja eigentlich unser Liebling, oder?
Ich weiss nicht. Also wenn ich bei Lugano im Stadion bin, dann ist er noch nie in die Mixzone gekommen.
Ah, okay.
Hat immer etwas. Im letzten Grund ist es halt meistens gerade in die Logen auf, irgendwelche Leute Heu sagen, wahrscheinlich, die aus der Region vor Ort sind. In Lugano hat es sich irgendwie nicht ergeben, denen. Ein paar Mal.
Ich glaube, dass er mit sich selber einfach sehr unzufrieden war. Also, ich glaube, dass er in diesen beiden Matchen gegen Cluj zum Beispiel sehr viele Flanken geschlagen hat, die sehr nicht ans Ziel gekommen sind. Und zwar mit. Also gerade in der Endphase gegen Cluj. Aber wo Endphase, wir sind schon gleich wieder eine Stunde.
Ah ja gut, haben wir noch 20 Minuten.
Genau. Also ich kann mir auch das vorstellen. Dass er, weißt, das kommt schon auch noch dazu. Also dort habe ich gefunden, das ist jetzt nicht der beste Renato Steffen, den ich je bei Lugano gesehen habe. Und der hat doch auch höhere Ansprüche an sich selber und dann...
Das wird aber bei allen diesen Unterschiedsspielern, die wir jetzt in der Super League hochjubeln, Jadon Shaqiri, Steven Zuber, die werden alle in den nächsten Jahren ihre Phase haben, wo sie nicht mehr das können liefern, wo eigentlich jahrelang, das ist ja ganz normal. Und dann musst du mit dem halt dann auch können umgehen.
Ja. Du hast nicht noch etwas über Körpersprache vom Jadon sagen.
Also das ist einfach etwas, was in den letzten Tagen mega mich angetragen wird, wo die Leute mich fragen, wie findest du das? Oder ihre eigene Meinung zum Teil relativ ungefragt an mich andringt. So dass, ja, das hat er schon in der Anfangsphase gehabt, als er zu Basel gewechselt ist, so dass andauernd Mitspieler zusammenschiessen und die Hände verrühren und irgendwie die Unzufriedenheit mit seinen Mitspielern sehr öffentlich kundtun und bei jedem Pass, der nicht ankommt. Ich habe mit dem Dome Schmid und dem Albi Ayeti über das geredet und der Dome Schmid hat dann mehr so gesagt, ja, eigentlich musst du dir Sorgen machen, wenn er nichts mehr sagt, weil dann hat er die aufgegeben und der Scheck sagt halt einfach so und er will, dass er, wenn man ihn kennt, sagt das mehr zum Helfen und die Mitspieler darauf aufmerksam machen, wie sie es besser machen können, dass sie beim nächsten Mal besser machen. Aber so konstruktiv, wie das verkauft wird, habe ich nicht das Gefühl, dass es bei allen Spielern so ankommt. Oder? Das ist ja dann auch individuell. Bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob alle oder überhaupt ich das so lässig gefunden hätte, wenn ich jetzt irgendwie der Jugend, der A-Junior oder so in einen gehabt, der mich einfach andauernd zusammenschießt auf dem Feld. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, beim Kevin Carlos zum Beispiel hat das nicht nur positive Auswirkungen. Beim Traoré ist es so letzten Herbst gewesen, wo ich so gefunden habe, ein bisschen unter dem gelitten. Das weiss ich halt nicht. Ich kann ja wie verstehen, dass Jordan eben, der nervt sich ja dann auch, wenn es nicht läuft, und der will es besser machen, und er liefert ja dann auch, wie man gegen IB gesehen hat, der hat ja dann den entscheidenden Moment, hat er richtig aufgedreht. Aber ob das so gut ist, oder ob es nicht da irgendwie eine Mittellösung gibt zwischen seiner Kritik und seinem Streben nach Perfektionismus mit seinen Mitspielern und der Kommunikation und Art und Weise, wie er dann das auch gegen aussen verkörpert, weiß ich nicht.
Gut, was ja noch positiv ist für die Mitspieler, die anderen 50% vom Spiel diskutiert er ja mit dem vierten Offiziellen, dem Linienrichter oder mit dem Schiedsrichter, oder? Luca Civelli hat dann irgendwie gestern irgendwann mal in der 90. gesagt, komm, hey, Jordan, jetzt 90 Minuten lang ist jetzt gut, bekommst du noch eine geile Karte oben drauf. Gegen IB haben sie sich beklagt über die Mahndeckung. GC auch, ist der meistgefällte Spieler von der Liga. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Das nervt einem ja auch, oder? Also das verstehe ich ja.
Aber ich habe das Gefühl, vielleicht, eben, wenn man ihn dann so sieht, in der 44. Minute vorne um eine andere Stunde warten, bis der Goalie nichts macht mit dem Ball. Ob er jetzt dort das glühende Vorbild ist für den Pressing-Fußball vom FCB, dann weiß ich auch nicht. Aber er ist natürlich trotzdem, es ist...
Aber wie nimmt man das in deiner Basler... Oder weißt du, ich meine, wie nehmen das die FCB-Fans echt auf?
Es gibt wirklich beide Lagen. Die einen sagen, es geht überhaupt nicht und er flucht immer und immer mit dem Schiedsrichter. Und die anderen sagen, jo, aber er ist der Star und dann muss es halt durchgehen und die anderen sollen halt säckeln. So, führen. Und seine ganze Glaubwürdigkeit hängt ja da dran, bleibt das Spiel entscheidend fürs Team, dann kann er sich das erlauben, und das ist er im Moment, oder sobald seine Scorequote irgendwie, wenn die irgendwie mal verschwinden für 10 Match, dann wird's glaube ich schwieriger werden. Wenn wir noch den Copa Quadrati schnell kurz erwähnen.
Ja.
Ich meine, vor dem 3-1, also empty netto, so denkst du, jo, aber Junge, du spielst doch jetzt hier, du bist zum FCB gekommen. Und du bist auf der Kippe. Oder? Du spielst dich jetzt hier um den Stammplatz. Was machst du dort? Also, das finde ich auch, da bin ich.
Ist aber seit dem ersten Testspiel, das ich gesehen habe von ihm, ein bisschen mein Eindruck, es fehlt die Ernsthaftigkeit ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht. Auf die Busse.
Ja. Also, er nimmt vielleicht sehr viel noch ein bisschen locker und ein bisschen. Ja. Metinhos und so, und das ganz andere, ja, er ist noch ein bisschen mehr zu verspielt, ist vielleicht das richtige Wort, ich weiss es nicht, aber irgendwie, den muss er schon noch ein bisschen zulegen.
Also die Szene finde ich super. Ein Empty Netter, wie es gehört, in der dritten Runde von der Super League.
Ja. Okay. Grundsätzlich für Lugano bin ich, freut mich auch, dass die jetzt nicht komplett im Elend sind, aber.
Ja, es war, ja, aber, ich meine, du verlierst daheim 0-5.
In einem Europacup. Ist übertrieben, aber.
Ja, du verlierst, egal wo. Ja. 0-5 in nicht einmal in den Playoffs der Conference League, sondern eine Runde vor den Playoffs der Conference League. Überhaupt der gesamte europäische Auftritt von den Schweizer Clubs, Lausanne jetzt mal
ausgenommen.
Hey, das ist einfach es ist ein Zeichen, wo der Schweizer Clubfußball steht. Und es ist richtig ein schlechtes Bild, das wir abgeben. Alle die Clubs. Es ist richtig schlecht. Also, ich meine, Servet wird rausfliegen mit Pfiffen und Singen. Und Lugano fliegt in der Conference League Quali raus. FCB sehen wir dann. Wird knackig, wird aber sicher europäisch spielen. Also ich finde es...
IB wird auch sicher europäisch spielen.
IB wird eben, zwei werden sicher europäisch spielen und dann zum guten Glück nächste Saison haben wir nur 4 drin, dann ist es wieder besser für den Koeffizient. Aber also, man hat jetzt noch nicht gegen die richtig Grossen geschuttet. Und man ist auch nicht in jedem Match massiv unterlegen gewesen. Aber im Schnitt ist es einfach also, ein Armutszeugnis für die Liga, wie die Clubs auftreten in diesem Europacup. Und können wir schnell auf Servet draufhauen.
Ja, wenn, ganz, dabei
wenn ich gerade dabei bin, dann das passt genau, das Auto im Europacup. Die werden jetzt, oder die werden, immerhin Servet wird es arbeiten, die werden international in der Fußballpresse erscheinen, weil sie werden das Team sein, das es schafft, durch drei Wettbewerbe durchzusegeln. Am Schluss. Also die shooten nicht. Also, bitte beweisen mir das Gegenteil, liebe Servetien, und dann mache ich hier einmal eine Runde um den Tisch für euch mit einem Schal oder so.
Freue mich drauf.
Genau. Aber das wird der Club sein, wo alle Fäder überall schreiben, ah ja, und Servet hat es im Fall geschafft, in der Champions League Quali zu starten und nicht einmal in die Conference League reinzugehen. Und das hat damit zu tun, dass man Servet vorgestellt hat, wie schlecht kann man einen Club führen, und Servet hat gesagt, ja. Wie kannst du mit dem Thomas Häberle in die Saison gehen und ihn jetzt entlassen? Wie kann das passieren? Nicht einmal in die Saison gehen, sondern du verlängerst noch. Und wenn du jetzt, was du aus Genf hörst, dass der René Weiler schon längstens gesagt hat, wisst ihr was? Wenn ihr es oben eh besser wisst, ich bin zwar Sportchef, aber ihr wisst es ja besser, dann macht es doch selber. Und dann also offensichtlich der oben am René Weiler, am Thomas Häberle, seinen Vertrag verlängert hat, und zum jetzt zu entlassen, nachdem er schon irgendwie das erste Saisonziel schon mal in die Tonne getreten hat. Hey, es ist unfassbar. Dann sag doch, ja, es geht nicht. Lieber Thomas, zweiter Platz, aller Ehren wert. Wir sehen uns als einen anderen Club. Wir wollen le bon jeu, wir wollen anders shooten, wir wollen mutiger sein. Du bist uns zu ängstlich, du bist zu fest auf Sicherheit bedacht. Ja, dann ist es halt so. Mhm. Und dann sei ehrlich, dann macht doch ein Trainer, der Trainer die ganze Saisonvorbereitung. Und startet mit denen und hat vielleicht sogar noch die Macht, sich für eine Nummer 1 zu entscheiden. Das ist auch, die haben sie von der Goal-Diskussion schon letzte Woche gesehen. Du bist der grosse Joel Mahl-Fan. Jeremy Frick ist einfach in diesem Club sehr, sehr gross. Und nicht als Spieler in den Fans, sondern bis ganz offen im Club. Also musst du halt als Trainer, falls du dich willst, gegen den Jeremy Frick entscheiden, müsstest du halt dir deiner Rolle sicher sein. Und vielleicht muss man dann halt auch sagen, oder du sagst, jawohl, Lugano, die haben doch mal angerufen wegen Joel Mahl, die haben gerade einen Goalie, der fängt keinen Ball, wenn er ihn noch. Aber irgendwie mit diesen zwei in die Saison gehen und nachher behaupten, das ist super, und dann macht jeden in jedem Match einen riesen Ball. Jetzt kannst du dich gar nicht mehr entscheiden. Du musst dich ja fragen, wer ist der schlechter? Wer macht mehr Böcke im Spiel? Dann lassen wir das. Oder? Also, ich meine, schon mal, klar, beim 0-0 super gehabt, aber ich meine, das Rückspiel in der Champions League Quali verbockt auch mit dem Fuß, weil er mit dem Fuß nicht so gut ist. Jetzt zägeln auch im Strafraum umeinander. Es sind beide Goalie haben ihre Argumente, aber. Und sind beide nicht zufrieden mit dieser Situation. Ja. Weißt du, wenn du noch sagst,
die
okay.
Die gibt es jetzt auch schon seit 2 oder 3 Jahren.
Ja, aber sie sind beide nicht zufrieden. Mhm. Wenn beide sagen, ja, nein, ist okay, ist super. Für mich stimmt es total. Kannst du einmal die Nummer 3 auf die Bank setzen, habe ich noch irgendwie Woche mit meiner Tochter oder weiss doch nicht was. Aber es stimmt ja offensichtlich für beide. Also, ich finde es so schade. Weil, auch wenn du dem Team zuschaust, die Spielsituationen, die haben, das ist immer noch ein wahnsinnig elegantes Team. Und der Konja spielt wahnsinnig toll. Und der Stevanovic hat das Gefühl, er shootet bis 40 irgendwie.
Also, aber, hast du das Spiel gesehen?
Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen.
Ich habe jetzt also, das Spiel hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Ja, ich habe sie halt gesehen, wo sie ausgeschieden sind aus der Champions League Quali. Ich habe gefunden, das Rückspiel ist eigentlich. In ganz vielen Situationen sind sie eigentlich, siehst du noch, ja, die Mannschaft kann eigentlich einen guten Fußballspiel. So, und damit habe ich über Servet abgeschieden. Jetzt kommt ja.
Eigentlich müssen wir noch schnell über die Wahlszene reden.
Ja.
Oder? Unserem Ärger kundtun über die ganze Situation, die ja wirklich komplett wild war, oder? Der Ball geht um Eddie Milson an die Hand, Eddie Milson Fernandes.
Also, jetzt sind wir bei
IB Basel ja. Unter der Woche. Basel hat es 1-1 gemacht vorher. Ja. Ja. Mhm. Und der Ball kommt von der Seite, Shaqiri verlängert mit der Hacke, es geht um Eddie Milson an die Hand. Der Schiedsrichter sieht es im ersten Moment nicht, wird vom VAR rausgeschickt, er gibt Penalty. Nachher kommt der Marvin Keller, der Böller, in die Hand nehmen. Der Tommy Schmid will den Böllen zurückhaben und am Schluss kommt er flattern über vom Edmilson Fernandes. Seine erste rote Karte, glaube ich, in der Profikarriere. Also blöder kannst du dich eigentlich nicht anstellen. Völlig unnötig. Oder du hast ein Penalty verursacht. Kann passieren, oder? Mit eben kurzfristig abgelenkt, blöd. Aber dann reiss sie doch einfach zusammen. Und tu nicht nur deinem Team schaden, indem du nachher 3 Spiele fehlst und noch lange Zeit im Spiel. Was dann aber nachher rausgekommen ist, ist, dass der Sheldon Shaqiri bei seiner Verlängerung mit der Hakim Offside gestanden ist. Und da nimmt mich jetzt vielleicht aus deiner Sicht, wo nicht im Büro war, wo das im Zelt vielleicht irgendwie verfolgt hat, wie siehst du das? Wie hast du das erlebt? Wie?
Das kann man, also der Schiedsrichterchef Dani Wermelinger ist ja nachher da angestanden, hat das Einzige gemacht, was man machen kann in dem Moment. Sag ich, ja, das ist einfach der Fehler. Also ich habe es faszinierend gefunden, weil ich einmal dürfen an dem Wartischli sitzen und aufs Knöpfli drücken und so. Und eigentlich genau für so Situationen sind es ja eben zwei. Oder man fragt sich ja immer, warum hat es einen Videoassistent und dann hat es ja noch den Assistent vom Videoassistent, der AVAR. Und der ist eigentlich genau für diese Situation zuständig. Also es passiert etwas und dann haut der Videoassistent haut aufs rote Knöpfli, so ein Buzzer, und dann hat es nebenan der Techniker, der dann ist sozusagen eingeloggt, die Szene, damit man genau weiss, welche Sekunde, und dann schaut man sich das an. Und während, kann ja dann sein, dass zum Beispiel jetzt in dem Moment nicht, weil es ja dann eine Handspenalty-Szene war, könnte ja sein, dass das Spiel noch weiterläuft. Und dann schaut eigentlich der Videoassistent, schaut dann die Szene an, während das auf den anderen Screens, der Rest vom Match noch läuft. Und das ist explizit so, dass der Assistent vom Videoassistent nicht dazu da ist, um mit dem auf den gleichen Bildschirm zu schauen, ob das jetzt ein Hand ist oder nicht. Sondern der ist eigentlich genau für alles andere zuständig. Und in dem Moment ist es ein Offside oder nicht. Oder? Also, und offensichtlich haben sich aber beide auf das Hand kann basieren, Fehler passieren. Wir machen auch Fehler.
Kann passieren aber nicht. Also ich finde schon mit der heutigen Ausstattung, mit VAR, dann lass einfach weiterspielen und dann passiert gar nichts. Aber ohne VAR hast du den Penalty, der eigentlich nachher aber gar keinen ist, der VAR auch hätte sehen sollen. Ja. Und im Protokoll steht ganz klar, die Szene vorher, die dazu geführt hat, muss auch untersucht werden. Ja. Und das haben sie einfach nicht gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht.
Ja.
Und das darf in so einem Topspiel nicht passieren, auf keinen Fall. Das ist völlig inakzeptabel.
Ja, wir sind entrüstet.
Ich bin wirklich. Also,
jetzt weiss ich, warum dass du mit so einem roten Kopf. Du hast immer das Bild vor dir.
Ich finde das Wahnsinn. Ich glaube, weißt du, so, jetzt redest du von irgendwelchen Bonus und so. Ich bin mir ziemlich sicher, so wie das Spiel gelaufen ist, hat Basel das Spiel auch ohne den Penalty gewonnen, ohne Edmilson rote Karte. Aber es ist natürlich, hat auf allen Ebenen das Spiel entschieden. Und nachher der Archetei muss ganz klar mit Gelb-Rot vom Platz, und dann hast du nochmal 20 Minuten 10 gegen 10. Ich finde wirklich, ich habe das glaube schon mal ein paar Mal gesagt, unser Schiedsrichter-Team ist zu wenig stark, damit du allen mal eine Möglichkeit gibst. Für IB Basel muss der Beste war im Volkerzwil hocken und es muss der Beste oder zumindest zwei Beste auf dem Platz stehen, und das ist bei beidem nicht der Fall gewesen. Und das ist einfach, es ist ja nicht irgendwie sozial, dass jeder darf mal und so, ja. Es muss laufen in so einem Spiel. Es muss laufen. Ich bin wirklich. Was haltest du von meinem Vorschlag, dass wir wahre Experten brauchen? Solche, die einfach. Du hast ja eine ganz andere Art von Schiedsrichter. Du bist ja dort schon gesessen. Du könntest das eigentlich in deiner Freizeit noch ein Wahrdienst pro.
Genau. Ich mache einmal Do-Dienst, dann mache ich einen Match und dann gehe ich noch. Dann bleibe ich da. Ich finde das keine schlechte Idee. Ich glaube, es hat auch solche, die nur wahr machen.
Mhm.
Aber jetzt, sorry, wenn ich jetzt Hafenkäse erzähle, dann schreibt uns at forza@blick.ch. Weil doch, es hören Schiedsrichter zu. Ich meinte, dass ehemalige Schiedsrichter, die zum Beispiel schon durch die Altersguillotine geköpft worden sind oder so, dort sitzen und eigentlich nur wahr machen, weil sie auf dem Feld nicht mehr Super League machen dürfen. Und es ist nachher auch noch eine junge Disziplin, oder? Es kann eigentlich noch gar nicht richtige Spezialisten geben. Und dumm wäre es dann, wenn die Besten, die auf dem Platz die Besten sind, auch noch die Besten vor dem Video sind.
Aber das ist nicht so. Das, ja. Also,
okay, gut.
Basierend also, auf aktuellem Zustand kann ich das so unterschreiben, dass es definitiv nicht
ist. Nein, ich fände das nicht so eine schlechte, nicht so eine schlechte Idee.
Ja.
Dass die Besten auf dem Platz sind, also die auf dem Platz am besten sind und Video kannst du ja noch bis 65 machen eigentlich.
Ja. Ja.
Wir hüpfen recht umeinander, wir sind bei 1,14 schon.
Ja, dann uns wird ja immer nachgesagt, zu viel Zürich, dann tun wir den FC Zuber und Gasopas vielleicht nächste Woche. Kannst du ja dann.
Darf ich ganz etwas kurz zu GC sagen? Nur ganz kurz. Ich habe mir dort auch das Goal von Servet angeschaut. Und das habe ich total faszinierend gefunden, weil es ist eigentlich so ein Ping-Pong, irgendwas Ball und dann geht er halt rein. Aber, und ich scroll jetzt da hier und her, weil ich es nicht finde. Aber geht es schon tief, oder?
Mhm.
Also, man sieht es halt in der Zusammenfassung nicht so wahnsinnig fuckt, aber sie sind wahnsinnig tief.
Ja.
Und obwohl sie wahnsinnig tief sind, sind sie 4-5 in Unterzahl im eigenen Strafraum. Und 2-3 auf dem linken Flügel, also rechts hinten bei ihnen, wo die Flanke herkommt. Das habe ich total faszinierend gefunden. Ich weiss nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Aber da habe ich gedacht, dass irgendwie geht das überhaupt nicht.
Nein, es lange nicht. Das, ich habe wirklich, das ist vielleicht wieder zu krass, aber das Spiel ist also eher untere zweite Bundesliga oder dritte Bundesliga-Niveau gewesen, wenn ich das vergleiche mit dem Rest vom Wochenende. Also Servet ist zu wenig gut und GC, es fehlt sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube, du hast gewisse Sachen, die Mut machen und ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Spieler sich auch noch entwickeln, aber da musst du zwingend noch anlegen. Ich weiss nicht, ob LAFC noch Kohle hat nach dem Sonntransfer, aber...
Ich habe drei Fragen am DC am Spiel. Erstens, wen will denn GC schlagen, wenn nicht das Servet, wo in Auflösungserscheinungen zwischen zwei Trainern ist?
Maximal Winterthur.
Wen will Servet schlagen, wenn sie GC nicht schlagen, daheim?
Maximal Winterthur.
Arme Winterthur. Und was ist das für ein Transfer? Aliou Konaté, 18, links aussen, Gambia, von Gambinos Star zu GC und dann zum Sportclub Union Erdelglas Amstetten.
Das ist einfach irgendeine Mischlerei von Red and Gold. Also Red and Gold ist der Joint Venture von LAFC und Bayern München. Die haben zusammen eine Ausbildungsstätte in Gambia, dann haben sie den dort irgendwo in Gambia ausgraben, dort ausgebildet, dann ist er zu Bayern gekommen, dort weiter ausgebildet worden und jetzt geht er vertragsmäßig zu GC und weiterhin irgendwo. Das ist einfach irgendeine Mischlerei.
Also sie haben eigentlich einfach... Eigentlich haben Bayern irgendwie ein Spieler irgendwo in diesem Konstrukt, wo ja aber irgendwie eigentlich gar nicht, Bayern ja gar nicht in diesem Konstrukt irgendwie so richtig drin sind und geht's halt jetzt, also, ich finde, mein romantisches Fußballerherz hüpft bei so Transfers.
Vielleicht hat der Club, wo noch angeht, schon 3 Leihspieler von Bayern und jetzt haben sie zuerst mal einen zu GC tun, damit sie so einen Vierten können.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es genau das. SKU Amstetten, wer kennt ihn nicht?
Zwei Kannst du mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt die drei Bayern...
Nein, eben dort hat es noch keinen. Aha, also du meinst, bei Amstetten hat es schon drei. Ja. Also, okay. Gut, dann habe ich die Frage...
Nein, es ist... Also...
Habe ich die Frage auch beantwortet.
Es ziehen düstere Wolken auf, sowohl sportlich wie auch im Businessbereich von GC, kann ich euch sagen. Tut man mir wieder sagen, ja, alles so negativ und immer schlecht.
Dienstag zu oben wird super. Spielen sie gegen Bayern. Absoluter Höhepunkt. Ist immer gut, wenn du deinen Höhepunkt von der Saison unter der Woche in Testspielform hast. Ja. Wir hüpfen mega hin und her. Nur, wir haben einen neuen Trainer von Servet, das ist jetzt auch offiziell, oder? Jocelyn Gourvenec.
Ja.
Ist mal ein mega langer Trainer von Guingamp gewesen. Und seitdem ist es immer so, Halbwertszeit 6 Jahre bei Guingamp und nachher ist es immer ein bisschen kürzer geworden. Toller offensiver Mittelfeldspieler gewesen in seiner Aktivkarriere und steht fürs schöne Spiel.
Gut.
Das von Genf
für das,
will haben.
Für das, wo ja, man müsste eigentlich auch noch den Rajoppi loben.
Oh ja, super.
Super, super, super. Ich mag ihm das wirklich mega gönnen. Nicht, dass ich ihn persönlich kenne, aber man hat den Valentin Schnork unser Kollege der Westschweiz von Le Matin, glaube ich, hat auf X geschrieben, stell dir vor, du bist IB. Du hast den Marvin Keller, den Radschoppi und den Von Ballmoos im Kader und entscheidest dich für den Von Ballmoos. Er hat nicht Unrecht.
Mhm. Ja.
Wenn man so ein paar Jahre früher spult im Vergleich zu dieser Entscheidung. Sion, müssen wir unbedingt, müssen ihr vielleicht dann nächste Woche, ich bin nächste Woche in der Ferien, werde jetzt gerade ein paar jubeln. Juhu.
Nein, also doch für dich, wenn sie es dir gönnen.
Müssen wir vielleicht schon einmal, weil Sion ist spannend. Sion ist auch nach St. Gallen und Thun Dritter und auch die dritte grosse Überraschung, finde ich, vom Auftakt. Ich möchte einfach noch schnell, Simon Sommer ist zu Florenz fix gewechselt, ein Deutsch zu Nottingham fix. Aber der Yashari-Transfer aus Schweizer Sicht, noch schnell deine Einschätzung, AC Milan.
AC Milan macht für einen italienischen Grossclub in letzter Zeit relativ viele gute Transfers, finde ich. Natürlich, sie haben so den Ausrisser mit dem 40-jährigen Realstar, aber sonst haben wir das Gefühl, dort wird etwas aufgebaut.
So, wenn 13 Millionen für die ATK zahlst, weiss ich jetzt nicht, ob deine Aussagen so.
Okay.
Aber ja.
Okay. Ja, der wird durchstarten. Mhm. Ja, aber sie haben nicht nur irgendwie so, dass man muss irgendwie, damit man jemanden holt, muss irgendwie 30 oder 35 sein, eben mit Ausnahme von Luka Modric, der noch drüber ist. Ich glaube, die probieren etwas aufzubauen. Ich habe mich in der Ferien mit jemandem unterhalten, der sehr am italienischen Fußball sehr interessiert ist. Und so gesagt, ja, das Problem vom italienischen Fußball ist, die Jungen shooten nie und man muss schauen, die setzen den Yashari am Schluss noch auf die Bank und shooten immer nur den Modric oder so, weil er den grossen Namen hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein interessanter, ich finde das ein interessanter Schritt. Auch wenn vielleicht der Weg von Belgien in die Premier League vielleicht sogar ein bisschen direkter ist. Aber, und ich meine, es ist einfach ein super, also altes Stadion, aber ein super Stadion, tolle Atmosphäre bei diesen Match.
Er war ein Milan-Fan als kleiner Bub, oder? Schon immer in Milan Bettwäsche geschlafen,
genau.
Ja.
Also, was findest denn du? Du bist ja mehr so der europäische Fußballkenner.
Ich finde es, in erster Linie finde ich es sehr cool, dass wir jetzt nochmal einen Schweizer mehr bei so einem grossen europäischen Club haben. Also Milan ist vielleicht jetzt nicht gerade Top 10 von Europa, aufgrund von der Form aktuell, aber ist ja doch ein unfassbar grosser Club, ein unfassbar grosses Stadion. Und der New Yorker vor hat es jetzt nicht so geschafft, dort so bis jetzt sich richtig zurückzusetzen. Ich habe gefunden, nur schon im Testspiel gegen Leeds jetzt, wenn so ein bisschen Zusammenfassung, wie fischt er schon überall involviert war, wie präsent das ist, auch das, was mir bei der Nazi oder bei Brügge so gefallen hat an ihm. Ich finde, der Adonir Shari, also du kannst auch von meinem alten ehemaligen Podcast folgen, also, wo ich schwärme bei Luzern, wie er überall und alles macht und wie gut das der ist. Ich finde Adam Yashari wirklich ein grossartiger Fußballer, macht mega Spass zum Zuschauen und ich glaube sehr, dass er sich bei Milan durchsetzen kann und ich glaube sehr, dass das wahrscheinlich noch nicht seine Peak-Destination ist. Sein Highlight in der Karriere, ich glaube, Das kommt richtig gut. Die Art und Weise hat mich ein bisschen irritiert, wo man sich dann gefragt hat, hat er von dem Basel-Luzern-Chaos nichts gelernt oder sein Umfeld. So wie ich Adonir Shari jetzt kennengelernt habe, und das ist nicht wahnsinnig intensiv, jetzt im Rahmen von der Nazi, von der USA-Reise und so, wirklich ein sehr anständiger junger Mann, ein sehr guter Fußballer und eigentlich habe ich das Gefühl, ja, relativ klar im Kopf, was er will und was nicht und wie er auch wirkt. Und er hat bei Brügge in einer Saison sich so zum Fanliebling entwickelt. Es gibt ja die Szene, wo er da die Fahne im Mittelding und wie er vor der Kurve steht. Und dass du dann aber gleich so Sachen hast, wie irgendwie nicht aufs Mannschaftsfoto irgendwelche Aufgebote nicht wollen dabei sein. Wie denn das auch immer war. Ich finde, das tut ihm ein bisschen Unrecht. Und ich weiss nicht, wer dafür verantwortlich ist, wer das entschieden hat. Vielleicht ist es auch Brügge gewesen, ich weiss es nicht. Aber ich finde, an seinem Abschied oder an diesem Transfer, das dürfte vielleicht noch ein bisschen smoother über die Bühne gehen, weil ich glaube, er hat in Brügge in einem Jahr sehr, sehr viel sehr Cooles gemacht und ja. Also ich glaube, ein Großteil wird ihm das nicht mega übel nehmen, aber es ist so der Eindruck, der bleibt, hat ein bisschen, ja, Aber er macht das super.
Das Interessante ist ja, dass es in Luzern ja dann trotzdem noch geklappt hat. Oder? Man hat das Gefühl, okay, das ist alles kaputt.
Ja.
Wenn er da probiert hat, irgendwie den Transfer zum FCB irgendwie durchzustieren. Und dann ist er trotzdem, hat super gespielt, trotz allem. Also, er scheint auch das Zeug irgendwie einfach auf die Seite legen, nachher ist er auf dem Fußballplatz.
Es sind ja sehr viele Leute involviert in so, oder weißt du, es können auch sein, dass Milan irgendwelche Sachen hat gefordert hat, gemacht hat. Ich weiß es nicht. Es ist.
Also spannend, mein Massimiliano Allegri, jetzt wird er nochmal eine andere Fußballschule kennenlernen. Er ist sehr ein intelligenter Fußballer und italienische Trainer, wenn sie intelligente Fußballer haben, ich glaube, auf die setzen sie gern. Und ja, also ich finde das ein guter Transfer. Ich will das jetzt einen guten Transfer finden. So, ich hoffe, das kommt gut. Und wir dürfen jetzt aufhören, weil wir haben jetzt auch 1,24, wie du.
Super, wo du noch vorher der Aufnahme gesagt hast, dass wir ein bisschen zu lang waren.
Ja, dabei haben wir noch so viel. IB und eben Sio haben wir gar nicht. Der neue FCZ-Innenverteidiger
Seguro,
den ich vorher behauptet habe, pro Saison gebe ich ihm 3 Penalty gegen sich. So wie der reingrätscht und den Arm über seine Gegenspieler legt bei Eckball. Ja.
So wie er beim Gegengoal aussieht, ist er also noch nicht der Türsteher, den Mitchell von der kann.
Aber das Goal macht er also für eine Innenverteidigung extrem super. Also das,
in der Offensive, auch von hinten bis vorne, in der Auslösung stimmt vieles gut, aber im Verteidigen ist irgendwie zum Teil noch nicht alles so super. Nicht alles so super und sehr viel abhängig vom Zuber.
Gut. Also, nächste Woche mehr.
Mit?
Mit mir und wahrscheinlich Emanuel Gysi.
Und hat er sich jetzt in die Herzen der Forza-Hörerinnen und Hörer geredet?
In mein Herz, und das ist das Einzige, was entscheidet für die nächste Sendung. Danke vielmals fürs Zuhören.
Schön, bist du zurück.
Und wir hören uns nächste Woche unter Tobi Lömer.
Und stimmen ab bei dem Live-Umfrage.
Genau, stimmt, man dürfen sogar wählen, welche Stadt das man am besten findet, glaubst du, oder?
Ist das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist jetzt viel versprochen.
Gut, ich nehme es zurück.
Gut, ciao, schöne Woche. Tschüss.